Ihr seid in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Ihr wart aber nicht nur in Kenia, Tansania, sondern ihr wart auch in Sambia, ihr wart in Simbabwe und dann in Mosambik.
Da war die Frage, gibt es das in Afrika überhaupt? Wie kommt man voran als Individualreisender ohne Mietwagen, ohne organisiertes Safari und so weiter?
Ein Moment, wo du gesagt hast, das war schon sehr eindrücklich, und zwar auf einer Walking-Safari in Kenia.
Plötzlich standen wir da einfach neben einem Zebra und dann ist noch eine Giraffe wirklich 3 Meter an uns vorbeispaziert. Also das war schon super spannend, wo ich gesagt habe, wow.
Ostafrika ist ja so, die AK-47 ist ja eine sehr, sehr weit verbreitete Schnellschusswaffe, die an fast jeder Ecke irgendwie getragen wird.
Manchmal fühlt man sich schon unsicher bei diesen ganzen Security mit ihren Shotguns und eben Maschinengewehren. Kann ich in Städten wie Nairobi, Dar es Salaam oder sowas, die ja auch nicht den allerbesten Ruf haben, ne, für uns Europäer, kann ich mich dort überhaupt fortbewegen oder werde ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt an jeder Ecke sofort ausgeraubt? Da haben wir relativ schnell das Gefühl bekommen.
Chris, schön, dass du wieder da bist.
Ja, freut mich auch, wieder da zu sein.
Zum wiederholten Male da. Die letzte Folge, muss man allerdings sagen, für alle, die treu zuhören, die müssen schon sehr, sehr lange dabei gewesen sein, um deine Stimme wiederzuerkennen. Denn damals, Video gab es damals nicht. Und es ist wirklich lange her. Ich habe nachgesehen, wir haben damals noch die Folge manuell transkribiert. Da gab es noch kein AI, noch gar nichts, was es gemacht hat. Wie lange ist es her?
Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen 2017, 2018, sowas in der Richtung.
Also schon auch, ich glaube, den Podcast gibt es jetzt seit 2016 und es muss um 2017 gewesen sein.
Also ich weiß, dass ich in Santo Domingo in meinem Apartment gesessen habe und gemütlich auf der Couch gelümmelt habe quasi, als wir das aufgenommen haben.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich lange, lange, lange her. Wir haben damals über Inselhopping in der Karibik gesprochen. Du hast ja gesagt, Santo Domingo, da hast du gelebt damals. Und heute sprechen wir über eine ganz andere Ecke, ganz andere Erlebnisse, sehr wild. Und ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du immer noch unterwegs bist. Also du hattest damals lange Zeit in der Karibik gelebt. Jetzt bist du seit einigen Jahren als digitaler Nomade irgendwie in der Welt unterwegs, gerade in Montenegro.
Genau, richtig. Also ich hatte bis kurz nach Covid in der Karibik gewohnt und dann seit Ende 21 sind wir dann, also meine Frau und ich, im Prinzip komplett unterwegs, erkunden immer mal wieder verschiedene Teile, nehmen uns oft auch so ein bisschen, immer so für ein halbes Jahr, so ein, sag mal, ein Subkontinent vor, also irgendwie 6 Monate Zentralamerika. Jetzt haben wir gerade sehr viel die Südsee bereist als letztes und unter anderem war da eben auch in Afrika dabei, worüber wir heute sprechen, wo wir knapp 5 Monate unterwegs waren.
Ja, sehr cool. Ihr wart hauptsächlich in Ostafrika unterwegs und nimm uns mal in einen dieser Momente kurz mit hier am Anfang. Wir reden über ganz viele, es gibt ganz viele Momente und das ist jetzt nicht der krasseste Moment, aber es ist ein Moment, wo du gesagt hast, das war schon sehr eindrücklich, und zwar auf einer Walking-Safari in Kenia.
Ja, genau. Das war relativ spannend, weil wir da einfach ein bisschen erkundet haben, wo können wir hin, was kann man machen. Dadurch, dass wir eben länger oder sehr, sehr lange unterwegs sind, das ganzjährig im Prinzip, schauen wir schon auch immer so ein kleines bisschen aus Budget. Ja, und ich glaube, viele denken ja oder gerade die großen Safaris sind ja auch nicht ganz günstig. Und da haben wir so ein bisschen geguckt, ja, was kann man machen. Und sind unter anderem da auf so einen ganz kleinen Safari-Park, offenen Park gestoßen. Und plötzlich standen wir da einfach neben einem Zebra. Also ich hätte es streichen können, wenn ich gewollt hätte. Habe ich nicht gemacht, weil ich da schon meinen gebührenden Abstand halte. Und dann ist noch eine Giraffe wirklich 3 Meter an uns vorbeispaziert. Also das war schon super spannend, wo ich gesagt habe, wow, also ganz krasses Erlebnis. Und es hat dann auch so ein bisschen den Standard gesetzt für den Rest des Afrika-Trips und hat mich enttäuscht.
Es hat den Standard gesetzt. Ist es dann also normal geworden, dass Tiere so nah zu Fuß bei euch waren?
Naja, so schon, dass man sie wirklich in allen möglichen Lebenslagen vielleicht sehen und erkunden kann, sagen wir mal so. Also später dann noch, da waren wir zum Beispiel in einem so einer Art Glamping-Camp, wo dann einfach mal die Hippos fast vorbeigelaufen sind zumindest. Natürlich war man da, also die wären jetzt nicht ins Zelt reingekommen, ne? Die sind ja nicht so die freundlichsten, wenn sie sich nicht wohlfühlen, sagen wir mal so. Aber das war sehr, sehr spannend. Und dann natürlich auch bei Sachen, bei klassischen Safaris, wie da dann die Löwen mal neben dem Auto wirklich 2 Meter vorbeilaufen. Also das ist schon richtig, richtig spannend gewesen.
Ja, und also darüber sprechen wir jetzt ein bisschen über diese Reise. Das Krasse an der Reise oder das Außergewöhnliche ist ja, also ihr wart erstens lange unterwegs und weil du gesagt hast, man muss auch so ein bisschen auf Budget schauen, ihr seid mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Ihr habt keinen Mietwagen gehabt und seid irgendwie unterwegs gewesen, sondern ihr seid von, und das kann man jetzt schon sagen, von Kenia bis nach Mosambik mit den Öffentlichen gereist. Wer sich das jetzt mal so auf der Karte anschaut, da ist so gesehen nur ein Land dazwischen. Ihr wart aber nicht nur in Kenia, Tansania, sondern ihr wart auch in Sambia, ihr wart in Simbabwe und dann in Mosambik. Also schon eine ordentliche Strecke, die ihr gemacht habt und das alles halt eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter halt auch eine sehr, sehr lange Zugfahrt. Man kann in Afrika tatsächlich auch Zug fahren. Wir werden heute mit ganz vielen Klischees hier aufräumen, weil ich habe immer das Gefühl, für mich ist es ja mein Herzenskontinent, da fühle ich mich zu Hause. Ich liebe den Kontinent. Ich liebe vor allem aber halt eben Safari, Wildnis und Natur. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute so ein bisschen darüber sprechen können. Bevor man so eine Reise plant und irgendwann hat man diese Idee, man möchte halt eben nach Ostafrika gehen, dann stehen ganz viele offene Fragen da. Genau. Wie macht man das? Wo geht man hin? Und so weiter. Ja. Welche offenen Fragen hattest du am Anfang und wie hast du die beantwortet?
Die offenen Fragen waren vor allem, wie kommt man voran? Wie ist das? Afrika klingt ja immer noch so wild und so unerkundet. Ne? Ich glaube, mittlerweile so ein bisschen im Individualreisebereich unterwegs ist. Ne? Asien weiß jeder, Südostasien, da kann man hin. Ne? Man kann seine Reise planen, wenn man möchte, aber wenn man sie nicht plant, ist auch nicht so schlimm. Da kommt man relativ gut spontan voran. Ne? Man kann dort überall seine Hostels buchen, seine Shuttles und so weiter. Und da war die Frage, gibt's das in Afrika überhaupt? Ne? Wie kommt man voran? Also Individualreisen ohne Mietwagen, ohne organisierte Safari und so weiter. Soll ich es jetzt schon beantworten? Ja, macht Sinn, ne? Und die Antwort darauf war eigentlich, oder den Weg, wie wir das gemacht haben, ist im Prinzip einfach so Stück für Stück. Ne? Wir haben uns die ersten 2, 3 Stationen vorgebucht und da bekommt man ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, ne? Was geht, was geht nicht. Will ich mich in einen lokalen Bus setzen, fühle ich mich dort wohl? Kann ich in Städten wie Nairobi, Dar es Salaam oder sowas, die ja auch nicht den allerbesten Ruf haben, ne, für uns Europäer, kann ich mich dort überhaupt individuell fortbewegen oder werde ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt an jeder Ecke sofort ausgeraubt? Na, wie gesagt, ganz übertrieben, klischeehaft. Und da haben wir relativ schnell das Gefühl bekommen, ne, das geht. Also es ist absolut möglich und es ist sogar richtig spannend, weil es selbst in, eben zum Beispiel Nairobi war unsere erste größere Stadt, beziehungsweise erst noch Mombasa, dann sind wir nach Nairobi. Und selbst dort gibt es spannende Dinge zu erleben, vor allem im Umland. Ne? Und auch da bekommt man, oder haben wir dann ganz schnell das Gefühl bekommen, cool, das macht alles Spaß, es ist super sicher, es gibt hier keine Probleme und man findet auch immer irgendwie den Bus zum nächsten Punkt. Ne? Auch wenn vielleicht die Infos online relativ rar sind, ne, weil das ja jetzt eben nicht so die ganz ganz klassische Touristenstrecke ist, aber mit Fragen, mit bisschen Online-Recherche und so weiter, findet man dann immer seinen guten Weg und da haben wir dann ganz schnell mitbekommen, cool, das kann richtig Spaß machen hier.
Ja, und vor allem, wir haben jetzt gerade schon ganz viele Lanzen für den Kontinent gebrochen, was so wichtig ist, weil wir sprechen immer von Afrika, wir sprechen aber eigentlich hauptsächlich jetzt über Ostafrika. Der ganze Kontinent ist ja, das ist immer so krass, weil man ja immer über den ganzen Kontinent spricht. Mhm. Wenn eine Sache in, weiß ich nicht, im Kongo passiert, dann sind alle dran betroffen. Ja. Wenn eine Sache irgendwo in Angola passiert, dann ist Südafrika, Uganda, Äthiopien, alle miteinander betroffen. Deswegen ist es immer ganz wichtig so, wir sprechen jetzt ganz gezielt über Ostafrika, wir sprechen über ganz gezielte Länder und Und was du gerade auch angesprochen hast, ne, wenn man halt irgendwie in Südostasien, in Thailand oder so unterwegs ist, das ist so einfach. Es ist am Ende auch in Ostafrika, in Kenia alles relativ easy, wenn man halt mit dem richtigen Mindset, finde ich, an die Sache herangeht und sich nicht, also es gibt zwei Möglichkeiten, so sehe ich das zumindest. Du bist ganz drauf festgelegt, wo du schlafen möchtest und was du machen möchtest, dann buchst du das einfach lange im Voraus,
ja,
und buchst eine Reise. Wenn du 2 Wochen Zeit hast, dann willst du nicht überlegen, schlafe ich heute hier, schlafe ich heute da, sondern buchst du alles vor. Du hast 500 Monate Zeit gehabt, das ist so viel Zeit, da kannst du halt einfach wirklich dich treiben lassen und da funktioniert Booking und Co. Extrem gut.
Ja, absolut.
Wo seid ihr gestartet? Du hast gesagt, habt ihr in Mombasa oder in Nairobi gestartet?
Wir sind effektiv gesehen in Mombasa. Also wir sind nach Nairobi geflogen, dann aber direkt einen Inlandsflug, weil wir erstmal zu Beginn ein bisschen Strand wollten, eben um uns auch zu orientieren so ein bisschen. Ne, weil so ein, sag mal, die Strandorte dort sind ja dort ein bisschen gemütlicher als eben, wenn man direkt in Nairobi oder direkt in irgendeiner kenianischen Stadt im Landesinneren anfängt. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen uns erstmal eine gemütliche Zeit dort, bekommen eben erstmal so dieses Gefühl. Ich habe dann auch dort ein bisschen auch das Zeit genutzt, um erstmal noch ein bisschen zu recherchieren, was ist möglich, was sind überhaupt die tollsten Safaris. Das hatte ich vorher, oder die tollsten Gegenden und so weiter, welche Safaris sind möglich, für welches Budget etc. Und ja, demzufolge war es eben Mombasa die erste Station, beziehungsweise die Strandorte. Wir waren in Diani Beach, um genau zu sein, das ist so 2 bis 3 Stunden von Mombasa entfernt. Und sind dann von Mombasa nach Nairobi ins Landesinnere und dann Kenia zuerst erkundet. Genau.
Welche Orte habt ihr in Kenia besucht?
Wir haben im Prinzip von Nairobi aus dann, abseits der Küste, haben wir von Nairobi aus so ein bisschen sternförmig das Ganze erkundet. Also wir waren dort am Lake Naivasha und im Hell's Gate National Park. Auch so um die 3 Stunden ungefähr mit einem lokalen Minibus. Und eine Masai Mara Safari haben wir gemacht, von und nach Nairobi. Und dann noch 2, 3 Ausflüge im Umland von Nairobi mit so ein paar lokalen Adventure-Gruppen, wenn man das so sagen möchte. Und dann ging es nach Tansania weiter. Auch von Nairobi nach Tansania rüber.
Und wie haben sich diese ganzen... Du hast ja sternförmig und du hast jetzt auch gerade gesagt mit lokalen Bussen. Das heißt, also ich bin ehrlich gesagt noch nie in Kenia gewesen. Ich bin in Uganda halt auch gewesen. Das ist mein Ostafrika-Erfahrung. Aber ich kenne natürlich das südliche Afrika sehr gut. Südafrika, Botswana, Namibia und so weiter. Und da fährt man immer mit diesen kleinen Minibussen. Das gehe ich mal davon aus, dass es in Kenia jetzt auch so der Fall ist. Entweder fährst du mit einem Minibus oder mit einem kleinen Motorrad hinten drauf. Und in diesen Bussen, wo halt irgendwie 8 Plätze drin sind, fährt man oftmals irgendwie so zu 15.
12 bis 15, genau. Den Rekord hat Mosambik getroffen. Ich weiß nicht, wir waren in einem Achter, glaube ich, zu 24 Leute. Die Leute haben sich irgendwo wirklich am Hintern vom Nachbarmann festgehalten, weil die einfach nur gebückt da irgendwie reingeschoben wurden. Also es war ganz krass. Habe ich in all meinen, auch so vielen Ländern mittlerweile, wo es ja auch über dieses Minibus-System, das ist ja in Asien, in der Karibik, eben auch in Afrika weit verwaltet, habe ich noch nie so gesehen. Ich habe gedacht, ey, wir müssen doch jetzt mal irgendwann los, das Ding ist voll. Und es wurden immer noch reingeschoben und die haben sich wirklich...
Also, voll ist erst, wenn der Fahrer sagt, das ist voll.
So, also es war selbst für mich unglaublich. Ne? Und in Kenia ging es, da waren im Prinzip, jeder hatte seinen Sitz. Ne? Natürlich in einer Dreiersitzreihe sitzt man dann meistens zu viert. Ne? Das ist ja auch so klassischer Standard, aber zumindest hatte jeder seinen Sitzplatz. Man braucht ein bisschen, sag mal, Durchhaltevermögen. Ne? Es ist jetzt nicht mit einem Flixbus zu vergleichen, aber es ist machbar. Aber generell muss man da auch sehen, also das sind vor allem so die kürzeren Strecken. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Mombasa, Nairobi fährt, das sind so 8 Stunden, dort gibt's, glaube ich, muss ich sagen, dann auch größere Busse, genauso sind wir auch in Tansania mit großem Bus gefahren, in Mosambik hatten wir einen großen Reisebus, in Sambia genauso. Also das kommt wirklich immer drauf an, was für eine Strecke ist, wie lange die dauert und so weiter. Und es gibt dann noch den Zug in vielen verschiedenen oder in einigen verschiedenen Regionen. Deswegen hatte ich gerade bei Mombasa, Nairobi, glaube ich, gesagt, weil dort sind wir nicht mit dem Bus gefahren, sondern mit dem Zug. der auch relativ neu und modern ist. Also der fährt sich auch echt gut.
Ich glaube, die haben gerade, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich mal gelesen, ganz neue Züge auf dieser Strecke eingeführt. Siemens-Züge oder so.
Genau, gerade ist es, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Ich meine so auch 20 rum, vielleicht 2021. Aber genau, das sind recht moderne Züge. Auch total neue Bahnhöfe haben die da gebaut. Also das erinnert schon fast an Flughafen. Wirklich direkt mit Security-Check. Man darf dort keine Messer mitnehmen. Vielleicht auch so ein ganz kleiner Travel-Tipp. Also wenn man wirklich die Strecke fährt und man hat ja irgendwie Schweizer Taschenmesser oder so mit dabei, muss man sich was überlegen, wie man das mitnimmt, weil man könnte sein, dass es abgenommen wird an der Zugstation. Es gibt keine Aufgabe in dem Sinne. Also das ist ein bisschen kritisch, wenn man jetzt mal angenommen, ne, ich weiß, viele Deutsche, Schweizer etc. haben immer gerne ihr Taschenmesser mit dabei. Macht ja auch, wenn man viel unterwegs ist, Sinn. Und da sollte man aufpassen, dass man sein gutes Stück dort nicht verliert. Oder nicht verliert, sondern nicht abgenommen bekommt. Als kleiner Supermarkt.
Ja. Und dann habt ihr diese Touren gemacht, da rund um Nairobi. Und nimm uns mal an diese Orte mit. Wie unterscheiden die sich? Was macht die so besonders?
Genau, also der Auftakt oder unsere erste Tour war im Prinzip eine Maasai Mara Safari. Das war in dem Sinne eine klassische Safari mit ab bis Nairobi wirklich mit Liedtransfers, mit Unterkunft in einem relativ einfachen Camp. Was aber der Unterschied war zu einer jetzt klassisch in Deutschland gebuchten Safari ist, dass wir die wirklich vor Ort gebucht haben, bei einem wirklich lokalen Reiseveranstalter, der jetzt auch nicht über irgendwie riesiges Agenturnetz oder so verfügt. Und die dann auch vor Ort Cash bezahlt haben, also auch so ein bisschen, so halb von privat zu privat, ne, wo man dann auch ein bisschen gucken muss, dass alles klappt geht, ist es zum Glück. Und von daher war das total spannend. Und Maasai Mara ist offiziell nicht mal ein Nationalpark, es ist nur ein Game Reserve oder Naturpark-Status, aber man tut im Prinzip den Tieren keinen Abbruch. Ne? Den Tieren ist es ja relativ egal, ob das Nationalpark ist oder nicht. Und das war in dem Sinne die erste super spannende und wirklich auch spektakuläre Erfahrung, weil man dort, das ist der große Vorteil von der Maasai Mara, so gut wie alles sehen kann. Also wirklich alle möglichen Tiere von Löwen, Giraffen, Elefanten, Rhinos und was es da nicht alles gibt. Und da haben sonst, soweit ich das von Kenia weiß, die anderen Nationalparks sind meistens so relativ spezialisiert. Also man kann in dem einen Park eher mehr Elefanten sehen, in dem anderen eher mehr Löwen. Zwar auch andere wiederum, aber dann eben wahrscheinlich relativ gering. Maasai Mara sieht man wirklich einen guten Querschnitt durch die nahezu komplette afrikanische Tierwelt oder ostafrikanische Tierwelt. Und das war natürlich da sehr, sehr spannend, wie ja, das die Vielfalt einfach ne, zu sehen. Ja, das vielleicht zum Maasai Mara, so als Kurzüberblick. Und das Zweite, da haben wir uns dann selbst auf den Weg gemacht. Und das war zum Lake Naivasha. Wie gesagt, 3 Stunden so grob mit ÖPNV. Und dort gibt es unter anderem diese beiden Walking-Safaris, die wir anfangs schon angesprochen haben. Das eine war eben bei Crescent Island heißt das und das andere ist der Hell's Gate National Park und da kann man wirklich einfach reinlaufen. Bei dem einen, bei Crescent Island, da war ein Guide mit mehr oder weniger Pflicht, wobei das komplett also überhaupt nicht organisiert war. Also da waren fast die einzigen dort, ne? War jetzt überhaupt kein Touristenmagnet oder so und da kam dann irgendwann mal einer an und gesagt, ach ja, eigentlich müsst ihr ja mit Guide gehen, ich komme mit euch mit. Und der wollte 10 Euro haben, ne? Also, wirklich absolut preiswert auch. Und da sind wir dann dort ein bisschen durch, hat uns ein bisschen was erklärt. Und unter anderem kam dann eben diese Giraffe dann vorbei. Und da hat er gesagt, oh, geh mal kurz 2 Meter zurück, die läuft uns sonst hier gleich über den Weg. Also wirklich dort mittendrin im Geschehen. Und dann hat er sich irgendwann verabschiedet. Und als wir dann so langsam Richtung Parkausgang sind, da standen dann eben die Zebras noch rum. Und die dort gemütlich gegrast haben und wirklich mit so richtig vollen Farben. Das war so spannend, fand ich. Also so richtig schön, dieses Weiß und dieses Schwarz im Kontrast. Ich meine, es ist keine Überraschung für ein Zebra, aber wenn man das dann so sieht und so, so lebhaft dort spielt, das war dann spektakulär.
Ja, man kennt ja solche Tiere meistens halt auch nur entweder aus dem Zoo oder halt irgendwie aus irgendwelchen Dokumentationen oder Büchern oder so. Und die mal live zu sehen, ist schon noch was anderes. Weißt du denn, was das für ein Nationalpark ist, dieser Hell's Gate Nationalpark? Gibt es da Prädatoren?
Nee, also naja, das weißt du wahrscheinlich am ehesten, was als Prädatoren gezählt wird, ne?
Naja, Löwen, Geparden, also Leoparden gibt es eigentlich fast überall, aber
die gibt's nicht. Das Einzige, was es, ich meine, es gab Büffel. Weiß nicht, zählen die als Prädatoren, deswegen sage ich, das weißt du wahrscheinlich am besten. Ne?
Nee, aber auf jeden Fall, nee, keine Prädatoren, aber auf jeden Fall gefährliche Tiere. Also,
ja, genau.
Big Five.
Wir haben
Elefanten.
Gesehen. Nee, Elefanten gibt's nicht, nee. Wir haben keine Büffel gesehen. Es gibt auf jeden Fall Gazellen, die haben wir gesehen. Es gibt Zebras dort auch, die haben wir gesehen, direkt eben, als wir dort gemütlich langgelaufen sind. Das sind so die mir jetzt einfallen. Ansonsten, oder die wir gesehen haben, wen es dort noch theoretisch gibt, müsste ich sonst auch nachschauen.
Ja. Nee, ich habe mich einfach nur gefragt, was es da so zu sehen gibt, dass man da halt so nach dem Motto, ihr könnt eigentlich auch alleine gehen, aber ich geh einfach mal mit.
Ja, das waren zwei verschiedene Sachen. Also der, was ich gerade gesagt habe, ich gehe einfach mal mit. Das war dieses Crescent Island, beziehungsweise ein Park davor. Das heißt, Animal Sanctuary, sowas in die Richtung. Und der Hell's Gate National Park, der ist aber 5 bis 10 Kilometer davon entfernt. Dort sind wir tatsächlich komplett ohne Guide durchgelaufen. Was dort die meisten machen, ist sich ein Fahrrad ausleihen, und durch den Park fahren, weil er doch relativ groß ist. Und ja, ich sag mal, das mit dem Laufen, das war auch relativ optimistisch von uns, weil bei so 32 Grad und Höhlensonne noch dazu, das liegt ja alles dort auf fast 2000 Meter, das war recht sportlich.
Das ist auch so eine Sache, ne, die ganz viele Leute unterschätzen, wie krass die meisten Länder, wie hoch die liegen, ne?
Genau, richtig, ja. Also dort war auch das erste Mal, dass ich mir wirklich was Langärmliches angezogen habe aus Sonnengründen. Mache ich sonst eigentlich nie, aber das hat so unglaublich gebrannt. Ich habe sogar dann möglicherweise auch geschwitzt wie sonst was, aber ich habe gedacht, nee, also ich habe mir gefühlt, es brennt mir die Haut hier weg. Ne? Mittags um 12 in der 2000 Meter Höhensonne auf dem Äquator. Also das das merkt man dann schon. Ja, und dort in diesem Hell's Gate National Park, dort hatten wir eben die Zebras und die Gazellen auch gesehen.
Ja, ich habe parallel mal so ein bisschen recherchiert zu dem Park und genau, also es gibt Leoparden und Hyänas, aber sehr, sehr, sehr wenige und es gibt halt eben, das meiste ist, wie wir es so nennen, Common Game, also ja. So Zebras, Antilopen, nichts wirklich Gefährliches, außer Büffel, die sind sehr, 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 sehr gefährlich, weshalb ich verstehe, dass man da halt einfach mehr oder weniger spazieren gehen darf, ohne jetzt krass ausgebildete Guides zu haben. Denn wenn man das bei uns da in Quapa in Botswana oder so machen würde, das ist viel zu gefährlich. Die Chancen sind einfach so krass. Und es ist aber auch einfach gut. Also ich bin ja auch immer dafür, es ist immer schön, wenn man alles individuell und alleine macht. Aber es ist ja auch wichtig, so einen Guide zu haben, der einem auch was erklären kann, ne? Der halt eben auch mal sagen kann, schau mal, diese Pflanze ist übrigens so und so und schau mal, dieser Abdruck hier, das ist übrigens das und das, weil sonst würde man da einfach drauf treten und es nicht sehen.
Genau, richtig. Nee. Also der Hell's Gate National Park, ist, glaube ich, da auch vielleicht eine Ausnahme. Der ist auch landschaftlich sehr, sehr schön, ne? Also dort würde ich sagen, es ist jetzt kein vollkommenes 100% Safari-Erlebnis, wo man jetzt eben Tiere en masse sieht, so wie eben zum Beispiel bei Maasai Mara oder wie bei anderen Nationalparks. Aber er ist aber wirklich landschaftlich spektakulär, also da lohnt es sich auch. Und wenn man dazu natürlich eben noch spannendes aus der Tierwelt sieht, ist das natürlich noch ein On-Top-Erlebnis.
Sieht ja so ein bisschen aus, also wie gesagt, ich kenne es ja nicht, so ein bisschen vulkanischen Ursprungs, Geothermal-Bäder sehe ich so ein bisschen und halt eben dann die Mischung mit Zebras und Giraffen, die da unterwegs sind, was ganz cool aussieht. Also sieht schon, also es liegt jetzt nicht auf der auf der Hauptstrecke der Leute.
Nee, genau, weil es eben nicht so dieser klassische Safari-Park ist und weil man wahrscheinlich dort eben nicht die großen oder in Anführungsstrichen die großen Tiere wie Elefanten, Löwen etc. sieht, was ja die meisten dann sehen wollen.
Und wo ging es dann noch hin? Also Mara, Hell's Gate haben wir jetzt. Du hast noch was erzählt?
Ja, wir hatten noch 2, 3 Ausflüge in der Umgebung von Nairobi gemacht. Mit so also lokalen Adventure-Gruppen, nenne ich das mal. Das kenne ich auch aus anderen Ländern. Das ist meistens, also da ist man meistens nur mit Locals unterwegs. In der Regel junge Leute, die eben ihre Umgebung erkunden wollen. Na, das gibt es auch in der Karibik, habe ich das häufig gemacht. Das ist so ein bisschen wie eigentlich, wie sagt man auf Deutsch, also Domestic Tourism, also Inlandstourismus eben. Ne? Und das dann so meistens verbunden mit Wanderung, mit Wasserfällen und so weiter. Und da waren wir von Nairobi aus 2 Tage unterwegs zu kleineren Dingen jetzt eher. Also jetzt nichts Safari-mäßiges, sondern Natur, Berge, Wandern etc.
Und wenn ihr alles von Nairobi aus gemacht habt, ihr dann in Nairobi quasi eine feste Unterkunft gehabt, die ihr für eine längere Zeit gebucht habt und dann raus? Oder habt ihr immer wieder Sachen gepackt, alles wieder mitgenommen? Also
immer wieder gewechselt, ja. Wir hatten vorher gerade eben am Strand, waren wir ein bisschen länger, ne, in der Mombasa-Gegend. Da hatten wir dort sozusagen unsere Base. Und dann in Nairobi sind wir immer Sachen gepackt. Dann Masai Mara waren 2 oder 3 Nächte, glaube ich, in dem Lake Naivasha. Waren wir 3 Nächte oder vielleicht waren es sogar 4 und dann eben die Ausflüge und so weiter. Also immer dann eine andere Unterkunft gesucht. In Nairobi gibt es auch genug. Also haben wir auch ein bisschen gewechselt. So kennt man, lernt man verschiedene Gegenden von Nairobi kennen. Das war auch ganz interessant.
Und was ist das für ein Gefühl gewesen? Also Ostafrika ist ja so die AK-47, ist ja eine sehr, sehr weit verbreitete Schnellschusswaffe, die an fast jeder Ecke irgendwie getragen wird. Naja, das ist im übertriebenen Sinne, aber man sieht sie halt schon relativ oft. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen? Weil ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe, das so oft zu sehen und wie wahnsinnig abgestumpft man nach ein paar Wochen dem gegenüber ist.
Genau, weil es wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ich sehe das ja immer wieder. Ich habe ja 6 Jahre in der Dominikanischen Republik gewohnt und habe ja dort extrem viele Reisen organisiert. Sehr oft also überwiegend wirklich für deutsche Urlauber, die mit dem Mietwagen unterwegs waren. Und da kam eines der Feedbacks, was also wahrscheinlich in mindestens jedem vierten Review oder jeder vierten Bewertung mit dabei war. Es ist einfach unglaublich toll und es hätte mir nie erwartet. Aber manchmal fühlt man sich schon unsicher bei diesen ganzen Security mit ihren Shotguns und eben Maschinengewehren. Weil das in der Dominikanischen Republik ganz genauso ist, ne? Wo ich immer sage, ja gut, die stehen halt da, aber die schießen ja nicht auf dich und die wollen eigentlich auf gar keinen schießen. Ne? Und deswegen, also da bin ich mittlerweile komplett abgestumpft und sehe es eigentlich eher positiv, weil ich mir sage, ja gut, wenn es solange es Security gibt, dann könnte ich mich im Notfall noch an jemanden wenden, ne? Wenn wirklich was passieren sollte. Also das ist für mich überhaupt kein Problem.
Das ist aber das ist ein Thema, was man halt immer ansprechen muss, dass die Leute wissen, dass das halt an jedem Geldautomaten steht jemand. Ne, Bank sowieso, oftmals auch Supermärkten und so weiter. Also es ist schon relativ weit verbreitet.
Ja.
Ihr seid dann rüber gewechselt, nächste Land nach Tansania.
Richtig, genau.
Auch da, also viel Safari, habt ihr viel gemacht. Was habt ihr da gemacht?
Tansania war tatsächlich auch unser erlebnisreichstes und längstes Land, also ja, auch Safari, genau, da gibt es gerade im Nord bis Nordwesten relativ viele Nationalparks, Serengeti ist der bekannteste, ne? Dann gibt es Tarangire, Arusha Nationalpark etc. Genau, Safari dort. Dort gibt es auch so ganz nette Sachen für Individualreisende. Es gab zum Beispiel ein Banana, das hieß Banana Eco Farm. Das war ein Hostel oder ja, Hostel-Individualunterkunft, je nachdem, wie man es nennen mag, komplett auf das Thema Bananen ausgerichtet. Das war auf einer Bananenfarm. Die haben dann Führung zur Banane gemacht. Man konnte dort 8 oder 9 verschiedene Bananensorten probieren. Also das war jetzt richtig cool. Sansibar natürlich noch mit dabei, dann waren wir im Süden von Tansania bei einem UNESCO-Weltkulturerbe, wo es schon 1400 die Seefahrer waren und was jetzt aber eine ganz vergessene Inselgruppe ist, wo man richtig toll schnorcheln kann. Wir waren wandern in den Bergen oder im Mittelgebirge quasi von Tansania wo man sehr, sehr gut individual wandern kann, was oder selbst wandern kann ohne Guide, was auch nicht ganz selbstverständlich ist, weil eben sonst ja die Vegetation oder die Höhenlage oder die generellen natürlichen Bedingungen nicht gerade dazu einladen, eigenständig zu wandern, aber dort gibt es wirklich ein schönes Wegenetzwerk. Ja, also ganz viele verschiedene Dinge.
Ziemlich geil finde ich eigentlich, also wie geil ist eigentlich Reisen, dass man so viel über Bananen erfährt?
Das haben wir uns auch gedacht, genau. Also wie gesagt, das war richtig, richtig coole Anlage dort. Auch sehr, sehr preiswert, muss man sagen. Generell, vielleicht nochmal sonst auch separat ansprechen, das Preisniveau in fast allen diesen Ländern ist auch viel, viel günstiger, als wir es gedacht haben. Weil ich finde auch immer so, Afrika hat so das Vorteil eines doch recht teuren Reisekontinents. Also auch da hatten wir waren wir absolut positiv überrascht. Und ja, Banane.
Aber lass uns da mal reingehen, bevor wir in die Banane gehen zum Thema Preis. Weil ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil man ja das, was du wahrscheinlich vorher gedacht hast, also so teuer ist, weil du dir die Preise der Reisen wahrscheinlich angeschaut hast. Was kostet so eine Reise dort für 14 Tage, 21 Tage? Und dann bist du halt deine 4, 5, 6, 7, 8, 10.000, 20, da oben geht sowieso alles, Euro los. Und vor Ort sind die Preise sehr günstig.
Ja, absolut. Also gerade Lebensmittel, Bus, auch einfach normale, günstige Unterkünfte kann man, auf Bookings findet man toll bewertete Unterkünfte mit 8 oder 9,0 irgendwas, 8, 20, 30, 40 Euro, je nach Ort. Ne? Das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich natürlich auch je nach Angebot. Also wir sind dort locker mit 30 Euro pro Person am Tag hingekommen. Ja, und ja, wie gesagt, also Unterkünfte können preis sein. Natürlich kann es auch teuer sein, ne? Wer jetzt überall 4 bis 5 Sterne oder müssen ja nicht mal 5 Sterne sein, aber wer jetzt überall so ein normales Komforthotel sucht mit, ich sag mal, tendenziell europäischen Standard, der muss dort auch seine 150 Euro pro Nacht hinlegen. Ne? Und wenn man dann eben sich nicht auf dieses Busabenteuer einlässt und es gibt ab und zu Shuttles zwischen stark nachgefragten Gebieten, aber wenn es den eben mal nicht gibt und dann fährt man mit Taxi, dann wird's teuer, ne? Das ist klar.
Genau, das ist eben wichtig, dass man das unterscheidet, weil wir jetzt gerade halt eben über eine Reise sprechen, wo ganz viel Zeit, also Zeit gar kein Problem genau. war und halt eben ne, mit lokalen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen ist. Wenn man allerdings eine kurze Reise machen möchte, dann ist es halt eben schon halt teuer oder teurer. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt irgendwie in der Serengeti oder in der Masai Mara oder in Gorogoro irgendwo ein Camp hat, ja. dann sind diese Orte ja relativ weit von Richtig. Der nächsten genau. Zivilisation. Und wenn man da einen Gin Tonic haben möchte, wie kommt denn der Gin Tonic dahin?
Genau. Ja, und natürlich auch, ne, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man jetzt wirklich die klassische Highlight-Reise haben möchte, wo man wirklich einen Park nach dem anderen abklappert und vielleicht sogar komplett 2 Wochen Safari möchte oder sag mal, vielleicht 7 bis 10 Tage Safari und dann noch eine Woche baden, das geht richtig ins Geld, weil allein die Nationalpark-Eintritte, ne, die sind oft bei 70 bis 100 Euro pro Tag, ne, genau. sowohl in Kenia als auch Tansania. Und wenn man das Ganze dann eben noch mit einer Safari macht, eben mit Guide, mit Jeep und so weiter und vielleicht noch ein Camp im Nationalpark drin, dann wird es zweifelsohne teuer. Und da haben wir eben immer so ein bisschen geschaut, was wollen wir wirklich oder was ist, sagen wir mal, ein absolutes Must-Do und wo gibt es vielleicht eben auch günstigere Alternativen, ne? Wie eben zum Beispiel diese Walking Safari. Das war ein absolut tolles Erlebnis. Hat uns einen Zehner gekostet. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch eben Masai Mara Safari. Das war eine komplett organisierte Safari und die gibt es nicht für 50 Euro. Und genauso in Gorogoro Krater. Das ist ja eines der Safari-Gebiete mit der allerhöchsten Tierdichte überhaupt. Also das war auch absolut Wahnsinn, was man dort sieht. Und das geht nicht für einen Tagestrip unter, ich glaube, 250 bis 300 Euro. Ja, also da kommt man nicht drum rum, wenn man es machen möchte. Aber man muss nicht unbedingt, sagen wir mal, jetzt wirklich 10 Tage am Stück in jeden Nationalpark gehen. sondern und dann auch noch im Nationalpark schlafen, ne, dann wird es zweifelsohne sehr, sehr teuer. Aber man hat auch, und das kann man, denke ich, auch auf einem normalen 2 bis 3 Wochen Urlaub machen, man kann auch einfach in normale, schöne Gästehäuser gehen, kosten dann vielleicht nicht 30 Euro, sondern 50 und 60 Euro und hat dann aber auch richtig authentisch tolle Erlebnisse in eben Kenia, Tansania etc.
Nee, absolut. Nee, mir war jetzt in dem Fall mal ganz kurz wichtig, einfach mal kurz eine Lanze für die Veranstalter auch, weil ich bin ja selber Veranstalter,
ja, ja, genau.
Auch ein bisschen,
ja,
auch im eigenen Interesse, dass man aber einfach nur, das ist das Wichtige, dass man versteht, warum solche Reisen so teuer sind, ist nicht so, weil sich jeder die Taschen vollhaut, sondern weil Lizenzen, wenn du halt so eine 10-Tage-Reise jetzt irgendwie so machst in Tansania und dann jeden Tag im Nationalpark bist, dann sind 1.000 Euro von den 3.500, 4.000 Euro schon nur Gebühren für Parks. Und dann hast du noch kein Auto, da hast du noch keinen Diesel, da hast du noch nichts gegessen, da hast du den Guide noch nicht bezahlt, da hast du auch noch nicht geschlafen. Also da kommen nochmal so unglaublich viele Kosten dazu, dass man einfach verstehen muss, warum die Dinge die Preise haben, die sie halt eben haben.
Genau.
Und dass es halt eben auch günstiger geht, ist auch, zeigst du quasi mit deiner Reise. Du hast gerade Ngorongoro angesprochen. Oder nee, andersrum. Bevor wir gerade mit Ngorongoro machen, gehen wir auf das Thema, bevor wir über das Geld gesprochen haben, Bananen. Weil das finde ich finde das so cool. Ich finde das so cool, weil ich sage ja immer, Reisen ist die beste Schule der Welt. Jetzt hast du in der Karibik gelebt, da gibt es auch ganz viele Bananen, auch ganz viele unterschiedliche Bananen, deswegen weiß man das. Aber wenn man sein Dorf oder seine Stadt nicht verlassen hat, wenn man Europa nicht verlassen hat, dann kennt man genau eine Art von Banane.
Richtig.
Und wenn man dann auf eine Farm irgendwo in Tansania geht, genau, die gibt's noch nicht mal dort. So, und wenn man einmal auf eine Farm in Tansania geht, dann erfährt man über so viele verschiedene Bananen und wie man sie alle auf ganz andere Art und Weise zubereiten kann. Und dass es harte Bananen gibt, dass es weiche Bananen gibt, dass es Kochbananen gibt. Und ich weiß nicht, also du musst es mir sagen, nee, ich war nicht dort.
Nee, aber du triffst es zu 100%. Ne? Große, kleine, harte, süße, nicht so süße, welche zum Kochen, welche zum Backen. Da gibt's alles, ja.
Und ich finde das einfach so cool. Das sind solche Kleinigkeiten, die mich so wahnsinnig faszinieren daran, dass man halt, dass der Horizont nicht um ein, zwei Sachen erweitert wird, sondern halt einfach so bam, ständig. Zebra hier, Giraffe dort, Banane hier.
Genau, absolut. Ja. Nee, also stimme ich dir ja vollkommen zu, kann ich ja gar nicht so viel mehr hinzufügen. Ja, war deswegen ja auch ein ganz besonders tolles Erlebnis, ne, weil in den vielen, vielen Jahren, wo ich reise, in die vielen, vielen Ländern, hast du bestimmt auch schon Dutzende Bananensorten gesehen, ne? Aber wenn du dann nochmal neue siehst, selbst meine Frau im Prinzip, die kommt im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Bananenrepublik, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern dort, wo man wirklich jeden Tag Banane isst, in der Karibik, und selbst wenn sie noch neue Bananensorten kennenlernt, ne, dann soll das schon was heißen, also.
Ja, ich glaube, ja, genau. Also, ich meine, das ist ja, du hast ja, wie viele Länder hast du jetzt auf dem Buckel? 100 und ein paar Zerquetsche?
Genau, knapp über 100.
Und wenn man so 100 ein paar Zerquetsche halt irgendwie auf dem Buckel hat, dann ist das ja dein Leben und deine Gewohnheit, ne? Und ich verstehe das ja, bei mir ist ja genauso. Ich nehme ja Dinge.
Genau.
Also nicht im negativen Sinne, aber man nimmt ja so viel wahr und man weiß ja auch so viel über die Welt, dass irgendwann der Punkt, dass man neue Dinge lernt, das dauert dann immer ein Weilchen, weil man halt eben schon so viel erlebt hat. Aber ich finde halt, manchmal sind solche Kleinigkeiten, so durch so ein Gespräch denke ich mir so, boah, das ist einfach so cool, weil wenn ich mir, keine Ahnung, im Freundeskreis oder Familienkreis mal so überlege, was die so alles kennen, die halt eben nicht so viel reisen, dann ist das halt einfach schon extrem cool. Und daran erinnere ich mich immer mal ganz gerne, wenn ich solche Gespräche führe.
Wenn es dann noch um Essen geht, ne? Also das ist ja ohnehin Essen,
ja.
und Reisen, was gibt's Schöneres?
Eine riesengroße Horizonterweiterung.
Als neue Dinge probieren, genau. Da vielleicht nur ganz kurz als Exkurs, also da beim Essen sollte man vielleicht in Afrika oder Ostafrika nicht allzu hohe Erwartungen haben. Ne? Also da ist jetzt, also ich glaube, keine unserer Top 10 Erinnerungen sind jetzt irgendwie ans Essen verknüpft. Mal mit Ausnahme von der Banane vielleicht.
Weil es sehr ziegen- und fleischlastig ist?
Ja, einfach, also gut, generell gut, wer
Chicken?
Ja, wir selbst essen kein Fleisch, aber,
okay,
schon,
ja.
aber schon Fisch und Eier und alles andere, also das ist nicht das Problem. Aber nö, irgendwie, man hat ja manchmal Länder, wo man so sagt, ach, das, das ist richtig toll oder wird jetzt richtig viele spannende neue Dinge so probieren. Da ist jetzt Afrika nicht unbedingt dabei. Also muss man einfach so sagen. Aber man
auch nicht in also rund um den Äquator ist das Essen ja so wahnsinnig frisch und es gibt so eine riesengroße Vielfalt an Gemüse und also so kenne ich das aus Uganda. Also da habe ich so mitunter die leckersten Mangos und die leckersten Bananen und so weiter gegessen.
Ja gut, Obst definitiv, das stimmt. Dadurch, dass wir uns aber meistens in irgendwelchen tropischen Regionen bewegen, das soll jetzt nicht negativ klingen, ne, aber das ist für uns in Anführungsstrichen Standard, ne, gerade auch aus der Karibik oder auch aus Asien und so weiter. Also wir schätzen das immer noch total sehr, ne, deswegen sage ich, es soll nicht negativ klingen. Aber so, ja, Mangos, Bananen, klar, keine Frage. Aber nee, ich meine jetzt so, dass das warme Essen, es gibt ein paar spannende Sachen, ne, was es eben sehr häufig gibt in allen diesen Ländern, ist so eine Art Reisbrei, ne, der mit der richtigen Soße serviert, ganz, ganz gut schmeckt. Aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, das kochen wir uns jetzt selbst zu Hause, weil es so unglaublich lecker immer war. Ne? Wohingegen es bei anderen Ländern viele Dinge gibt, wo wir sagen, ach komm, wir kochen uns heute mal indisch oder polynesisch oder asiatisch logischerweise, mexikanisch etc. Ne? Bei Afrika hat sich da nicht so ganz durchgesetzt.
Es ist aber auch so, wenn du halt kein Fleisch isst und viele Länder sind sehr fleischlastig.
Genau, das stimmt. Aber trotzdem gibt es in vielen anderen Ländern, die auch, es sind ja ganz viele Länder fleischlastig und trotzdem gibt es immer viele spannende Dinge eigentlich zu entdecken.
Ja. Jetzt haben wir gerade ganz kurz, hast du ein Gorogoro angesprochen, wo die Tierdichte so unglaublich extrem sein soll. Ich bin ja, wie gesagt, auch noch nicht dort gewesen. Aber ich weiß, dass die einzigen Tiere, die du unten nicht siehst, das Giraffen sind, die einzigen, die den Krater nicht runterklettern konnten.
Genau, richtig. Ne? Also vielleicht für die ganz kurz zu erklären, die es nicht kennen, ein Gorogoro ist halt so ein Krater, der man mal vor, was weiß ich, Millionen von Jahren wahrscheinlich oder kürzer, weiß nicht, geformt wurde. Und dort sind die Bedingungen halt so gut für alle möglichen Tierarten, dass es denen halt so gut gefällt dort, mal so ganz salopp gesagt. Und deswegen gibt es halt dort auch wirklich kleinen Raum, weil dieser Krater ist vielleicht so, ich würde sagen, 20 mal 20 Kilometer groß und gibt es halt so eine unglaubliche Tierdichte. Und das ist einfach Wahnsinn.
Wie die ganzen Unterkünfte sind ja oben am Krater, man schaut quasi unten rein, ne?
Mhm. Gibt's einige, ja, aber wir machen ein bisschen mal da draußen. Weil natürlich, also für die an Krater legst du dann auch mal 500 bis 1000 Euro die Nacht hin.
Ja, das ist krass, ne?
Genau. Das
und dann habt ihr quasi deutlich außerhalb in einem Gästehaus.
Ja, genau, eine Stunde ungefähr war das, eine Stunde entfernt war das ungefähr und von dort starten dann die Touren. Die haben wir dann auch direkt mit dem, es war ein kleines Hotel diesmal, so Ecolodge-Type. Aber wirklich auch sehr familiär geführt und von dort haben wir dann die Tour gemacht in den Krater.
Okay. Und was habt ihr noch in Tansania gemacht?
Wir waren dann in der Gegend von Lushoto. Das ist so zwischen, sagen wir mal, den Safari-Parks und Küste, so ganz grob, um sich zu orientieren. Da kann man sehr, sehr gut wandern gehen. So eine Art Mittelgebirge, würde ich sagen. Und sehr kleines Dörfchen, aber wirklich richtig idyllisch. In einem Homestay haben wir übernachtet, am Rand des Kilimanjaros. Das war auch eine sehr abenteuerliche und interessante Erfahrung, weil es wirklich komplett lokal war und man dort das Dorfleben einfach gesehen hat. Kilimanjaro an sich haben wir ausgelassen, obwohl wir gerne wandern, aus zwei Gründen im Prinzip. Erstens das, was wir gerade schon besprochen haben, diese Parkgebühren. Und so eine Kilimanjaro-Reise geht ja nicht unter, oder Kilimanjaro-Wanderung geht ja nicht unter 7 Tage. Ich glaube, 6 ist das Minimum, was man braucht, ne? Aber regulär sind schon 7. Das heißt, du bezahlst 7 Tage vollen Parkeintritt und das sind erstmal $700 Parkeintritt. Ganz grob gesagt, es können auch nur 600 sein. Und da hast du, wie du es vorhin gerade gesagt hast, du hast mal nichts dabei. Ne? Und dann kommt die ganze Tour on top. Und ich sag mal, ja, es, 700 Euro erstmal rein, nur an Gebühr zu zahlen für eine Wanderung, war uns dann das Erlebnis nicht wert. Und ich selbst bin einfach kein Freund von irgendwie nachts dann auf den Gipfel zu steigen, weil viele Touren starten ja dann am Gipfeltag, um Mitternacht, gehen dann die 6-7 Stunden bis zum Sonnenaufgang hoch. Das hat alles seine Gründe, also ist keine Kritik. Aber das ist immer für mich so, ist aber auch, nee, also so zeitig aufstehen und dann im Dunkeln wandern. Ne? Das Wandern für mich das Tolle ist die Natur, die Ausblicke, die Tier-, die Pflanzenwelt zu beobachten. Und wenn ich dann 6 Stunden da im Dunkeln hochstapfe, es ist nicht meins. Aber es ist wirklich nur persönliches Empfinden. Deswegen haben wir es ausgelassen. Aber wir waren zumindest am Nationalpark Rand, haben ihn gesehen auch von draußen quasi und hatten eine tolle Homestay-Erfahrung dort rund um die Dörfer. Genau, dann Sansibar natürlich, darf nicht fehlen. Und dann waren wir noch im Süden von Tansania, wo es eben diese, das ist schon sehr weit ab von der regulären Reiseroute, gibt es aber eben eine sehr spannende Gegend rund um Kilwa, heißt das, wo es so ein bisschen Kombination aus historischer Kultur und wirklich sehr schönen Schnorchelgründen gibt.
Ist das diese Nummer, die du am Anfang angesprochen hast, mit aus 1400, wo die Segler und diese Inselgruppe war?
Ja.
Okay, dann sprechen wir da gleich mal so ein bisschen drüber. Ich will erstmal nochmal ganz kurz auf Sansibar zu sprechen kommen, denn davon warst du, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, oder?
Ja, enttäuscht ist relativ. Also es war schön, definitiv. Also enttäuscht ist übertrieben. Ja, es hat, sagen wir mal, diese hohen Erwartungen, die man so an dieses bei diesem Paradieswort Sansibar vielleicht empfindet, nicht ganz getroffen. Weil ich vor allem fand, dass im Vergleich, wenn man gerade aus dem Inland Tansania kommt, wo wirklich alles so unglaublich authentisch, herzlich, willkommens, wo man überall willkommen ist, wo es so ganz viele spannende Erlebnisse, so ganz viele unterschiedliche Erlebnisse gibt. Und dann kommt man nach Sansibar, wo dann der Tourismus dann schon sehr, sehr stark entwickelt ist und wo dann eben auch die so das ganze Leben sehr auf die Touristen ausgerichtet ist. Ne? Und man entsprechend auch so als, naja, du kennst es aus einigen Ländern sicher auch, ne? So ein bisschen als eben wandelnder Geldautomat gesehen wird, ne? Das klassische Klischee. Und zudem ist Sansibar auch so von der Natur her, vom Land her, eher vor allem im Vergleich zum Festland unspektakulär, was relativ flach ist, relativ karg. Und deswegen war es jetzt nicht so spannend im Vergleich zu, was wir vorher und nachher auf dem Festland in Tansania erlebt haben. Aber man muss sagen, also Strand-Taste-Moves, absolut toll, ne? Das ist keine Frage. Wir haben einen der allerschönsten Strände vielleicht sogar in Afrika gesehen, der selbst mich als, sag mal, Karibik-Experten umgehauen hat, ne? Der war wirklich ganz, ganz toll im Süden von Sansibar, Entende Beach heißt der. Und auch sonst dort in den Beach Towers kann man ganz gemütlich leben, ne? Wenn man so ein bisschen einfach mal abschalten will, ein bisschen relaxen, in Beach Bars gehen, in so etwas, sagen wir mal, stylischeren Restaurants essen will, als vielleicht nur die nächste lokale Bude, um das jetzt mal so zu formulieren, was im Inland oft der Fall ist, weil es dort einfach nicht so viel Tourismus gibt. Ne? Dann ist Sansibar top geeignet und eben, wie gesagt, für so ein paar Beachdays war das absolut gemütlich.
Ja, sag nochmal, wie ist der Strand, den du gerade genannt hast?
Mtende, also M wie Martha und dann T wie Theodor, Martha, Theodor, Emil, Nordpol, Dora, Emil.
Ah, da habe ich einen Mtende Beach. Gleich mal speichern.
Ja, absolut. Ja, absolut. ist ein toller Tagesausflug. Und ja, war für uns absolut spektakulär. Kommt sicher immer auch ein bisschen darauf an, was man gerade erwartet, was man sonst schon gesehen hat und so weiter. Aber so dieser Mix aus diesen Felsen, die da im Wasser sind, das ganz klassische türkisblaue Wasser, alles so glasklar. Und so ein bisschen versteckt und alles, das war schon richtig cool, das hat Eindruck hinterlassen.
Ja, und dann hast du ja gerade gesagt, lass uns nochmal dann rübergehen zu diesen Inseln, wo ihr dann wart, wie hieß das, Kilwa?
Kilwa, genau, Kilwa Masoko. Aber ich glaube, mit Kilwa sollte man es auch finden. K-I-L-W-A.
Ja, Kilwa Masoko. Was macht das so besonders? Also das sieht ja, du hast gerade gesagt, kleine Inseln, türkisblaues Wasser, also typischer indischer Ozean.
Ja, türkisblau dort gar nicht mal ganz so sehr. Also besonders macht es die Inseln, also man kommt vom Festland hin, ne, und man übernachtet da auf dem Festland. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es auf den Inseln überhaupt Übernachtung gibt, ob die bewohnt sind. Also gut, doch bewohnt sind sie, da gibt es 2, 3 Dörfer, erinnere ich mich gerade, ja, aber ob es jetzt Unterkünfte gibt, bin ich mir nicht sicher. Also man bleibt überwiegend auf dem Festland, macht dann aber oder kann dann Ausflüge machen per Boot um die Inseln rum. Und das Besondere ist eigentlich dort, fand ich, diese Kombination aus einem kulturhistorisch interessanten Reiseziel, weil das eben die Ziele da oder die eine bekannte Seglerroute damals im 14. Jahrhundert waren, als die Araber so bis in den afrikanischen Kontinent, ich weiß gar nicht, ob sie ihn entdeckt haben. Nein, also entdeckt wahrscheinlich nicht, weil es waren Handelsrouten. Ja, also sind die wussten nicht schon, was da unten ist sozusagen und haben da wirklich Handelsbasen errichtet. Und diese Ruinen kann man heute noch sehen und sind deswegen auch UNESCO-Weltkulturerbe, ohne dass jetzt die UNESCO da so besonders wichtig ist, ne? Aber es zeigt, denke ich, dass es wirklich zumindest historisch doch eine gute Bedeutung hat. Und obendrein kann man aber direkt daneben oder direkt auf derselben Tour oder auf demselben Aufenthalt wirklich richtig schön schnorcheln. Das ist jetzt kein World-Class oder kein Weltklasse-Snorkeling, ne? Die jetzt vielleicht je nachdem, was man schon so erlebt hat, für uns war jetzt zum Beispiel Polynesien schnorcheltechnisch wirklich allererste Klasse. Das kann nicht mithalten, aber es war zum Beispiel Schnorcheln deutlich besser als auf Sansibar. Da war Sansibar schnorchelig nicht so spannend. Ja, und diese Kombination aus Schnorcheln, Kulturhistorie und dass man wirklich so eine ganz unbekannte Region dort unten entdecken kann, das hat sehr viel auch Spaß gemacht und ist hängen geblieben. Würde ich jetzt aber nicht für ein klassisches, sagen wir mal, 2 oder 3 Wochen Tansania-Reiseplan empfehlen. Also dann...
Es sieht auch sehr off the path aus. Ja, also es sieht sehr weit weg von allem anderen
genau.
aus.
Genau, also ich glaube...
Also wenn ja das Zentrum ja so der Norden halt irgendwie so ist, ist es schon sehr weit im Süden.
Genau, deswegen. Also war ein besonderes Erlebnis, aber würde ich jetzt nicht auf jede Reiseroute einplanen. Wir waren insgesamt 5 bis 6 Wochen in Tansania, ne, also hat man entsprechend Zeit für sowas. Und dementsprechend würde ich es auch nur für Langzeitreisen empfehlen. Und man muss dazu sagen, man kann von dort nicht nach Mosambik rüber, weil die Grenze zwischen Tansania und Mosambik, ich weiß gar nicht, ob sie geschlossen ist, ich meine ja, aber auf jeden Fall ist der komplette Norden von Mosambik halt sicherheitlich sehr, sehr kritisch. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum wir dann sozusagen in Anführungsstrichen den Umweg über Sambia und Zimbabwe gegangen sind, um nach Mosambik zu kommen.
Es ist ja auch eine natürliche Grenze, es ist ja ein Fluss, über den man nicht so richtig rüberkommt. Und du hast gerade gesagt, sicherheitstechnisch, Mosambik, vor allem der Norden, da gibt es ja noch so richtige Milizen, die da im Regenwald sich verstecken und auch vor Touristen nicht Halt machen oder vor allem vor Touristen nicht Halt machen, weil da kann man halt schönes Lösegeld für
verlangen.
Genau, kann
man gut Geld
verdienen. Und entsprechend muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Wie ihr dann nach Sambia gekommen seid und nach Simbabwe und dann nach Mosambik, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, weil das ist eine relativ lange Anreise, die jetzt als nächstes ansteht und sehr, sehr spannend. Und ihr habt gesagt, das ist eines der coolsten Dinge, die ihr gemacht habt. Und damit beenden wir diese Folge. Das ist so ein kleiner Cliffhanger. Und dann sprechen wir gleich wieder.
Perfekt, klingt gut. Also und auf jeden Fall die Anreise oder diese Reise sollte man sich nicht entgehen lassen. Also dieser Trip nach Sambia, world class, würde ich mal sagen. Auf seine ganz besondere Afrika-Weise natürlich.
Sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr darauf. Für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, abonniert den Podcast, folgt Chris auf seinen Reisen und schaltet nächste Woche wieder ein, denn dann geht's weiter nach Sambia auf eine ganz besondere Art und Weise. Also, bis dann.